Willkommen beim Radio Vatikan Podcast. Ich bin Balázs.
Ich bin Eva.
Und ich bin Nico. Und heute sprechen wir ein wenig über die Leitkultur. Der Begriff, der begleitet uns hier im deutschsprachigen Raum ja schon einige Jahrzehnte, fast drei. Er ist in der Mitte der 90er Jahre geprägt worden von einem Politologen namens Bassam Tibi und seither immer wieder von konservativen, christlich-demokratischen, christlich-sozialen Politikern, vor allem in Deutschland, in den politischen Diskurs neu eingebracht worden, weil die Vertreter dieser Politik sehr gerne darüber reden wollten, wie in Europa so etwas wie eine gemeinsame Identität geschaffen wird, eine gemeinsame Leitkultur eben, die durch diese Identitätsdebatte zu einem Ende gebracht werden sollte, auf das man sich verständigen kann und vor allem auch verständigen kann im Hinblick auf Migration, weil Bassam Tibi schon Mitte der 90er Jahre davon gesprochen hat, dass es notwendig ist für Europa und Deutschland eben so etwas wie diese Identität zu entwickeln, damit man sich auch, man könnte sagen, etwas überzeichnet vor anderen Kulturen schützt und hier etwas entgegenstellt, das zu akzeptieren ist, wenn man in Europa oder Deutschland leben muss. Jetzt klingt das aufs erste Hinhören etwas unsympathisch und beim zweiten Mal nachlesen auch. Also es klingt wenig integrativ, es klingt wenig inklusiv, aber ich denke, es gibt trotzdem gute Gründe, über das Konzept zu sprechen. Ob es unbedingt diesen Namen tragen muss, ist eine andere Geschichte. Warum reden wir eigentlich jetzt darüber? Weil die ÖVP die Leitkulturdebatte in Österreich wieder neu entzündet hat und das auf eine sehr tollpatschige Art und Weise. Die ÖVP hat nicht ganz verstanden, worin dieses Konzept besteht und versucht mit dem Begriff Leitkultur bestehende Traditionen oder sehr oberflächliche Ausprägungen von Kultur zusammenzusammeln und zu sagen, ja, schaut unser Volkstanz, unsere Blasmusik, das ist alles Leitkultur, unser Schnitzel und so weiter. Das gehört alles dazu und wer hierher kommt, hat das gefälligst zu akzeptieren. Jetzt ist es nicht so, dass die ÖVP wirklich so dumm und uninformiert ist und ungebildet ist, dass sie das durch die Bank selbst glaubt, aber sie stellt es immerhin so dar. Ich denke, es ist schon sinnvoll, über dieses Konzept einer Leitkultur zu sprechen, weil es tatsächlich ein gewisses Set an Regeln, an gesellschaftlichen Vereinbarungen braucht, an das sich alle halten müssen und dass so etwas wie einen Wertekern für eine Bevölkerung, egal über welches Gebiet sie sich erstreckt, eben darstellen sollte. Und dieser Wertekern ist etwas anders beschaffen, als es in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs dargestellt und diskutiert wird. Da geht's nicht darum, Dinge aufzuzählen, die Teil dieser Leitkultur sind, sondern es geht darum, Prinzipien zu ermitteln, die letztendlich unverhandelbar sind. Und Bassam Tibi beruft sich da eben selbst auch auf Habermas, der, das kann man auch sehr schön einfach im Wikipedia-Artikel nachlesen, den Wertekonsens der kulturellen Moderne eben aufgezählt hat. Das bedeutet Vorrang der Vernunft vor religiöser Offenbarung, Demokratie, die auf der Trennung von Religion und Politik basiert, Pluralismus und Toleranz. Also diese Prinzipien sind gemeint für die Leitkultur und Bassam Tibi sagt dann selbst, eigentlich bedeutet Leitkultur nichts anderes als eine Hausordnung für Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem werteorientierten Gemeinwesen. Also das klingt dann schon etwas verbindlicher und erzählt zu diesen Wertvorstellungen dazu Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft. Also wenn man diese Punkte, die jetzt Habermas und Bassam Tibi erwähnt haben, zusammenfasst, dann geht es sehr stark um eine Demokratie, die Werte der Aufklärung in sich trägt, was wir heute wahrscheinlich weitgehend als selbstverständlich voraussetzen. Also da geht es tatsächlich um Egalität, da geht es um eine Trennung von Staat und Religion. Und da geht es darüber hinaus aber auch um die Akzeptanz, dass mehrere Kulturen auch in einer gemeinsamen Art und Weise auch zusammenleben, die nicht ausschließend an sich gegenüber anderen Kulturen ist, aber natürlich Grenzen setzt, wenn hier Handlungen gesetzt werden, beziehungsweise wenn Dinge gesagt werden, die damit nicht zu vereinbaren sind. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, auch in der Politik oder Medien, die meinen, wir brauchen diese Leitkulturdebatte nicht zu führen. Sie ist in Deutschland mehrfach geführt worden, sie ist nie zu Ende geführt worden, es gibt kein verschriftlichtes Ergebnis. Sehr oft ist es mit dem Verweis, dass unsere Grundrechte, unsere Verfassungen in Europa, in Deutschland, in Österreich dafür reichen, ist diese Debatte auch schon wieder beendet worden. Dem kann man auf einer grundsätzlichen Ebene sogar zustimmen. Also es steht tatsächlich in vielen Gesetzen und nennen wir es mal lose Regelwerken und Grundrechtskatalogen eben vieles davon, was dieses Leitkulturkonzept ausmachen könnte, drinnen. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass sich der Staat sehr oft selbst nicht daran hält. Also gerade im Bereich Trennung von Republik und Religion zeigen uns Deutschland und Österreich ja immer wieder auf, dass diese Trennung nicht vollzogen ist, dass es immer wieder, und das kritisieren wir auch in diesem Podcast regelmäßig, ich würde sogar sagen, es ist einer der Hauptgründe, warum er existiert. Also immer wieder werden diese Trennungsgebote, Neutralitätsgebote des Staates gegenüber Religion und Weltanschauung verletzt, indem eben Religion bevorzugt wird, in dem Ausnahmen geschaffen wird, die für alle anderen gelten, nur für religiöse Organisationen oder die Mitglieder dieser Organisationen nicht. Und da beginnt eigentlich das Problem. Wenn nämlich die europäischen Staaten so etwas wie Leitkultur einfordern, sich nicht an ihre eigenen Grundrechte halten, dann kann man natürlich schwer von Migrantinnen und Migranten verlangen, dass sie diese Kataloge so akzeptieren, wenn sie auf der anderen Seite sehen, dass Ausnahmen gang und gäbe sind, die sehr oft mit dem Argument der Religionsfreiheit dann auch gemacht werden. Das ist sicher nicht das einzige Problem im Zusammenhang mit Leitkultur, aber es ist ein sehr wesentliches und sehr prinzipielles.
Ja, also das sehe ich auch so. Ich hatte jetzt vor kurzem gerade eine Diskussion im Internet über die Gipfelkreuze. Und genau da wurde jetzt immer wieder gesagt, diese Gipfelkreuze gehören einfach zu unserer Kultur. Wir sind ein christliches Land und die müssen bestehen bleiben und am besten noch auf jedem Gipfel ein Gipfelkreuz drauf. Und dem widerspreche ich natürlich vehement, weil wir haben nicht nur die Gipfelkreuze, wir haben im ländlichen Bereich gefühlt an jeder zweiten Kreuzung irgendein Kreuz hängen oder irgendeine Heiligenstatue stehen. Auf den Wegen, auf den Wanderwegen zu den Gipfeln ist alle paar hundert Meter irgend so ein Materl. Also überall begegnen uns diese religiösen Zeichen. Und für mich sind das Hoheitszeichen. Nichts anderes als Hoheitszeichen. Wie früher in der Kolonialzeit die Kolonialherren ihre Fahne in die Erde gesteckt haben und das Land damit in Besitz genommen haben, so macht die Kirche mit ihrem Hoheitszeichen, mit ihrem Kreuz.
Ja, das stimmt sicher. Also das Aufhängen der Kreuze an jedem passenden, noch so unpassenden Ort ist natürlich eine Praxis, die anzeigen soll, wer der Herr im Haus ist oft. Und die Gipfelkreuze haben eine ganz ähnliche Funktion. Ich glaube aber, dass, ich weiß nicht, wer die Kreuze aufstellt, Alpenverein oder irgendwelche Organisationen, die ähnlich gelagert sind. Ich bilde mir ein, dass ich unlängst gelesen habe, dass die davon jetzt aber Abstand nehmen, weitere Kreuze aufzustellen, um die Gipfel zu markieren.
Ja, das habe ich auch gelesen. Als Mitteleuropäer mit Migrationshintergrund werde ich ganz hellhörig, wenn es um Leitkultur und an mich gesetzte Erwartungen geht. Du hast ja das Thema beim Standard als Kommentar auch ausgeführt. Fand ich vor meinem Hintergrund sehr beruhigend. Hast du dazu auch von anderen Rückmeldungen bekommen?
Ja, danke mal für deine Bewertung. Die Rückmeldungen waren ganz ähnlich gelagert. Also ich habe relativ viel Zuspruch für diesen Artikel bekommen und eigentlich in dem Fall gar kein negatives Feedback. Ich dürfte da schon einen gewissen Punkt getroffen haben. Üblicherweise ist das Feedback ein bisschen durchwachsener und gemischter, wenn ich etwas schreibe, aber das war relativ eindeutig gelagert. Auch ich hoffe zumindest, dass einige darüber nachgedacht haben, dass dieses Leitkulturthema eben nicht nur diese Äußerlichkeiten bezeichnet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gleichzeitig, ich tue mir natürlich selbst schwer. Also ich habe eh schon durchklingen lassen, dass ich mit dem Duktus und Wortwahl von Bassam Dibi jetzt nicht ganz einverstanden bin. Und ich habe auch die Vorwörter zu seinen aktualisierten Auflagen des Buches, in dem das zum ersten Mal vorgekommen ist, nachgelesen. Und er rückt ja von seiner Wortwahl nicht ab. Jetzt kann man natürlich sagen, es kommt auf die Inhalte an und nicht unbedingt darauf, wie er es ausdrückt. Stimmt aber nicht ganz damit überein. Also wissend, dass hier auch Bilder mit Angst vor Zuwanderung geschürt werden, würde ich mich doch eher selbst bemühen, den Punkt anders zu machen, beziehungsweise das Problem ein Stück weit anders anzufliegen, als er das macht. Er ist auch Propagandist für einen europäischen Islam und auch davon halte ich nicht besonders viel. Also wir haben schon ein Problem mit Religion an sich, egal ob sie europäisiert ist, gezähmt ist oder wild ist. Und das ändert sich nicht dadurch, indem ich sozusagen unproblematische Varianten schaffe. Ich halte damit den Rest trotzdem ja irgendwie salonfähig. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist kein Zufall, dass diese Debatte immer wieder von christlich-sozialer Politik eingebracht wird, so jetzt wieder auch von der ÖVP. Und unsere gute, unter Anführungszeichen, Freundin in diesem Podcast, die oft erwähnte Gudrun Kugler, hat ja auch eine eigene Punktuation zur Leitkultur geschrieben, die beim ersten Durchlesen, ich glaube, das sind 12 Punkte, ja durchaus vernünftig klingt. Fairerweise, also kommen wir mit dem Lob zuerst, fairerweise muss man sagen, es ist ja auch kein Problem, 90% von dem Geschriebenen, ich sage jetzt irgendeine hohe Zahl, es können auch 87% oder 63% sein, aber mehrheitlich wird man diesen Punkten einfach zustimmen können, weil sie wirklich Common Sense sind.
Und vor allem säkular.
Ja, nur zwei Probleme. Erstens mal, es geht natürlich um die Teile, bei denen wir nicht übereinstimmen, und da sind einige darunter. Und das Wichtigste ist, ich kann keine Regeln aufstellen, an die ich mich selbst nicht halte. Da bin ich kein gutes Vorbild. Also wenn sie schreibt, sie ist gegen Genitalverstümmelung und wir wissen aber, dass wir diese Beschneidungsdebatte, die wir auch hier schon mal diskutiert haben, noch immer nicht zu Ende diskutiert haben in Europa und in Österreich, dann ist da einfach noch ein Punkt offen. Und da geht, sie schreibt auch über die Trennung von Staat und Religion und ich nehme ihr das sogar ab, ja, weil die ÖVP-Politiker und Politikerinnen sind ja tatsächlich überzeugt, dass das getrennt ist und dass diese restlichen Privilegien und Sonderfreiheiten ja total in Ordnung sind, weil ja die Kirchen so viel Gutes leisten. Also wir haben da einen Auseinanderfall und deswegen bin ich der Meinung, es gehört eben ausdiskutiert und ich habe auch kein Problem damit, wenn die ÖVP uns auf ihr Spielfeld ziehen will, dann diskutieren wir eben, was die ÖVP diskutieren will. Aber wenn die ÖVP es diskutieren will, dann will sie einfach in Wirklichkeit ein Ergebnis präsentieren. Sie will ja nicht diskutieren. Sie will ja unter dem Vorwand dieser Leitkulturdiskussion das präsentieren, was sie für Leitkultur hält. Und das ist eben der Punkt. Es geht hier nicht darum, dass wir es tatsächlich ausreden, sondern dass wir es annehmen, was sie uns vorgeben.
Ja, außerdem will die ÖVP damit eher Wahlkampf machen und nicht wirklich diskutieren. Also wird nichts rauskommen. Es haben ja auch schon ÖVP-intern einzelne Ministerinnen Abstand signalisiert von dieser Aktion. Letztendlich wird da nichts daraus. Vielleicht auch interessant, dass es eine Umfrage dazu gegeben hat, die die Tageszeitung Der Standard beauftragt hat. N800 repräsentativ für die österreichische wahlberechtigte Bevölkerung. Und die Fragestellung war, welche Eigenschaften wichtig sind, damit man wirklich Österreicherin oder Österreicher ist. Jeweils 92% der ÖsterreicherInnen meinten, dass es wichtig oder sehr wichtig sei, die deutsche Sprache zu sprechen und der Verfassung und den Gesetzen treu zu sein. Den christlichen Glauben zu haben, fanden nur 33% wichtig oder sehr wichtig. Also da braucht man nicht weiter zu schauen, ob religiöse Vorstellungen oder eine bestimmte Religion zu haben, da zu dieser Leitkulturfragestellung gehört. Das ist jetzt eine Drittelminderheit. Also das ist aus unserer Sicht ein gutes Ergebnis.
Ja, Ich meine, da ist schon einiges angekommen, das sehe ich auch positiv. Also alleine die Reflexion auch, ich meine, das war eine vorgegebene Fragebatterie. Das ist keine offene Fragestellung gewesen, bei der mit der österreichischen Verfassung geantwortet werden konnte. Aber es ist zumindest in der Rangreihung und Wichtigkeit in dieser Batterie entsprechend geantwortet worden. Ja, ich meine, das mit der deutschen Sprache, das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, die man separat davon diskutieren kann, inwieweit das notwendig ist, um einen gemeinsamen Wertekern zu teilen. Aber das war ja auch nicht der Sinn und Zweck dieser Umfrage, diesen Wertekern abzufragen.
Genau, wenn die Frage ist, was man für Eigenschaften braucht, um als ÖsterreicherIn zu gelten, kann ich das verstehen. Deutsch gehört da dazu, natürlich am besten in der österreichischen Variante. Bei solchen gesellschaftlichen Diskussionen melden sich gerne einmal religiöse Organisationen zu Wort und erstaunlicherweise haben sich viele kritisch geäußert. Also die katholische Aktion zum Beispiel hat das Thema als Scheindebatte bezeichnet und sich gewünscht, dass weniger, Zitat, politische Hohlphrasen, Zitat Ende, in die Öffentlichkeit geworfen werden. Das ist für eine Organisation, die sonst der ÖVP nahesteht, in vielen Punkten überraschend und auch weitere Kirchenvertreter und TheologInnen haben sich ähnlich geäußert und die Debatte als Scheindebatte und als Wahlkampf bezeichnet. Es gab einen, der sich anders geäußert hat, nämlich der Präsident des katholischen Laienrates Österreichs. Der hat das Vorhaben verteidigt. Er gehört allerdings auch der Gruppe an, die Ende März bereits an der ersten Tagung dazu teilgenommen hat. Es ist also nicht hundertprozentig, wie kirchennahe Organisationen dazustehen, aber die Mehrheit und auch die Mehrheit der Gesellschaft scheint nicht bereit zu sein, da das Christentum hinein zu reklamieren.
Ja, das versucht aber, da komme ich noch einmal auf die Gudrun Kugler zurück, sie versucht das in ihrer Punktuation schon, nämlich immer so ein bisschen durch die Hintertür. Sie spricht da immer vom christlich-jüdischen Erbe und wir wissen genau, christlich-jüdisches Erbe heißt eben auch, dass der Islam hier als Religion explizit nicht mitgemeint ist. Und es wird auch insofern falsch dargestellt, weil die Kausalität ein bisschen verdreht ist. Also alle diese Werte, die sie da aufzählt, die aus dem christlich-jüdischen Erbe kommen, das sind natürlich genauso gut Werte der Aufklärung und des Humanismus, die im christlich-jüdischen Erbe vielleicht auch vorkommen, aber nicht notwendigerweise dem entspringen. Und selbst wenn es so sein sollte, bedeutet das ja nicht, dass Passprototo der Rest der Religion oder dieser Religionen auch einfach eine Deutungsherrschaft über das hat, was Leitkultur ist. Also man kann dieses christlich-jüdische Erbe genauso gut weglassen, auch wenn man eine möglichst inklusive und verbindliche Definition von seinem Wertekanon finden will.
Ich würde sogar sagen, dass man genau diese Definition weglassen sollte, ja, weil sie in ihren 12 Punkten genau dann Falschaussagen und wirklich lächerliche Fake News verbreitet, wenn sie sich aufs jüdisch-christliche Erbe beruft. Zum Beispiel bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das von einer katholischen Politikerin über Judentum und Christentum zu behaupten, ist wirklich absurd. Da muss man sich wirklich fragen, ob sie einen Spiegel zu Hause hat und weiß, wie der funktioniert.
Ja, ganz genau. Wir haben vorher schon zu viel gelobt. Es ist durchaus wichtig, auf genau diese großen Unterschiede hinzuweisen.
Ich finde das gut zusammengefasst und finde überhaupt, dass Religionen nicht unbedingt zur Leitkultur gehören, vor allem auch, weil immer weniger der Menschen Christen sind, dabei der österreichischen Einwohner Christen sind. Und ja, Religionen trennen, sie verbinden nicht. Und eine Leitkultur sollte was Verbindliches sein oder Verbindendes sein.
Wir haben in Österreich seit Anfang des Jahres eine Masernwelle. Es waren Mitte Februar schon 55 Masernfälle bestätigt. Im gesamten Vorjahr gab es 183. Der Anstieg zum Anfang des Jahres ist also schon recht stark. Für das Ausrotten des Virus müssten 95% der Bevölkerung immun sein. Bei den Kleinkindern sind aber nur 80-90% geimpft, also immun, hoffentlich immun. Und das inkludiert auch die Säuglinge, die noch gar nicht geimpft werden können. Die erste Impfung wird ja erst ab dem 9. Lebensmonat gegeben. Deswegen wäre es wichtig, dass das Umfeld immun ist, dass wir quasi einen Schutzring um diese Säuglinge, die noch nicht geimpft werden können, errichten. Masern ist eine schwere Erkrankung. Sie kann mehrere Organe schädigen. und führt auch relativ häufig zum Tod. Also 1 zu 1000 hört sich nicht nach viel an, aber in unserem heutigen Gesundheitssystem ist das eine sehr hohe Zahl. Es gibt keine wirklich guten Behandlungsmethoden, aber es gibt die Impfung, mit der man den ganzen Schaß vermeiden kann. Und es hat zwar ein Image als Kinderkrankheit, aber das kommt daher, dass früher tatsächlich die meisten Menschen schon als Kinder Masern bekamen, weil das ja so ansteckend ist. Aber es ist keineswegs harmlos in keinem Alter. 2022 waren 18% der Einjährigen völlig ungeimpft. Und die zweite notwendige Teilimpfung hatten damals noch weniger Kinder. Es gibt gefährlich niedrige Durchimpfungszahlen bei den Jahrgängen, die 2019 und 2020, also kurz vor oder während der Anfangsphase der Corona-Epidemie geboren wurden. Auch ein bisschen verständlich, dass man halt da auf Außentermine möglichst verzichtet hat, auch wenn dieser Außentermin eigentlich dafür gedacht war, das Kind vor einer noch gefährlicheren ansteckenden Krankheit zu schützen. Leider gibt es in mehreren esoterischen Subkulturen die Vorstellung, dass einerseits Impfungen natürlich abzulehnen sind, andererseits Masern eine sinnvolle Herausforderung und irgendwie persönlichkeitsbildend sei. Also zum Beispiel diskutieren anthroposophische Eltern in ihren Schwurblerforen, wie ihre ungeimpften Kinder diese schwere Prüfung großartig bestanden hätten und was sie dabei nicht alles gelernt hätten und was für tolle Persönlichkeitsentwicklungsschritte sie mit diesem Leiden dann gemacht hätten. Wir wissen ja, dass Masernepidemien oft in Waldorfschulen ausbrechen und im Vorjahr haben wir von der Masernepidemie an einer US-amerikanischen christlichen Universität berichtet. Und wir wissen auch, dass die Taliban in Afghanistan und Pakistan Impfkampagnen der WHO lange Zeit gewaltsam behindert haben. Also da wächst zusammen, was zusammengehört. Währenddessen steht in Klagenfurt ein Ehepaar vor Gericht, dessen 14-jährige Tochter an Krebs verstorben ist. Sie verteidigen sich damit, dass die Tochter keinesfalls eine sogenannte schulmedizinische Behandlung wollte, deswegen hätten sie sie zu sogenannten Heilern gebracht. Und der Vater und die Wunderheiler beschuldigen sich vor Gericht jetzt gegenseitig. Angeblich hätten die Heiler, Heilpraktiker, die Eltern jeweils aufgefordert, die Tochter in ein Krankenhaus zu bringen. Und beim Prozess geht es genau darum, die Verantwortung der Eltern festzustellen. Einiges deutet darauf hin, dass die Tochter nicht ganz selbst ihre angebliche Angst vor evidenzbasierter, richtiger Medizin entwickelt hat. Zurück zu den Impfungen. Nicht alle ungeimpften Kinder sind die Folge von massenhafter Impfskepsis in der Bevölkerung. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die Durchimpfungsraten gegen Masern nach Corona doch wieder stiegen. Wir leben jedoch in einer komplexen Gesellschaft, die sich teilweise auseinanderreißt, die Prekariat und Wohlstand nebeneinander hat. Gestresste Eltern bekommen irgendwann keine Termine für die Impfungen. Oder sind schon anderswo hingezogen und bekommen die Benachrichtigung nicht oder können gerade nicht, weil ein anderes Kind krank ist und so weiter. Und ehrlich gesagt, wer von uns hat den Status der Zeckenschutzimpfung, der FSME-Impfung gerade parat? Wer hat sie rechtzeitig erneuern lassen und wie viele von uns haben sie wie lange ausgelassen in unserem Erwachsenenleben?
Ja, ich leider schon. Aber ich merke mir das auch leicht, weil FSM in FSME drinnen steckt, aber etwas anderes bedeutet. Da muss man aber sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber da haben die Corona-Impfungen natürlich schon sehr viel dazu beigetragen, dass die Impfdisziplin auch bei mir wieder gestiegen ist. Also der Grund, warum ich meinen Zeckenimpfstatus weiß, ist, weil ich für eine Auslandsreise alle möglichen Impfungen gebraucht habe und da ist das dann natürlich auch wieder mitgenommen worden. Irgendwann einmal habe aber auch viele Jahre Lücke davor gehabt und hätte die Frage nicht beantworten können. Aber seit Corona ist mir das Impfservice auch der Stadt Wien in dem Fall näher gebracht worden und es ist doch relativ einfach dort alles Mögliche von Hepatitis B bis Zecken, Grippe und so weiter sich zu holen, wenn Saison ist. Wird auch immer schön brav beworben. Also bei mir funktioniert das gut, aber ich bin auch eher ein Impfenthusiast.
Ich würde jetzt gerne den Begriff Compliance oder Therapietreue einführen. Das bezeichnet die Kooperation und die Teilnahme an zugeordneten, fertig verfügbaren Maßnahmen zur Heilung von Krankheiten oder zur Vermeidung von Krankheiten. also über Therapien. Und das ist halt wirklich etwas, was auch eine gewisse Verantwortung bei den Kranken oder zukünftig Kranken voraussetzt. Es gibt viele Studien, die besagen, dass das in den entwickelten Ländern ganz gut sei, aber es gibt auch Unterschiede je nach Therapie. Es gibt auch eine doch auch berühmte Studie, die nachgewiesen hat, dass die Therapietreue bei antiretroviralen AIDS-Therapien in den sogenannten entwickelten Ländern schlechter war als in afrikanischen und asiatischen Ländern. Das ist wahrscheinlich ein Sonderfall, weil das halt teure Medikamente sind und eine komplexe, wirklich regelmäßige Behandlung mit sehr exakten Zeiten, Terminen etc. Und es kann halt einfach sein, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft einige dann doch gemeint haben, ja, na, an dem Tag mache ich gerade eine Städtetipp irgendwo hin oder so und halt einfach nicht regelmäßig zu den Terminen gekommen sind.
Ja, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Bitte geht impfen. Es hilft uns allen in der Herde.
Also da müssen wir uns wirklich alle an der Nase nehmen und so wie es wichtig ist, Medikamente so zu nehmen, wie sie ärztlich verordnet wurden, ist es auch wichtig, die verordneten oder empfohlenen Impfungen regelmäßig zu nehmen. Letztendlich können wir uns und zum Beispiel unsere Kinder und dadurch auch wieder uns selbst schützen vor bestimmten Krankheiten, für die es wirklich fertige, gratis bereitstehende Impfungen gibt. Also es gibt Impfskepsis, es gibt ImpfgegnerInnen, aber ein Teil des Problems bei so wichtigen Impfungen könnte man mit organisatorischen Verbesserungen im Gesundheitswesen und in der Sozialversicherung lösen. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt einen Standardtarif für die Sozialversicherung und es gibt davon Nachlässe, wenn man bestimmte empfohlene Impfungen hat. Und dann hätte man halt Zeit, diese Impfungen wirklich zu bekommen. Und würde danach sofort weniger Sozialversicherung zahlen. Warum weniger und nicht mehr als Strafe? Weil wir Menschen einfach so gebaut sind, dass wir Verschlechterungen, Strafen negativ empfinden und darauf mit Widerstand reagieren. Während wenn man uns einfach von einer höheren Basis einen Bonus verspricht, dann sind wir plötzlich ganz happy und ganz motiviert, das zu machen. Also Psychologie. Und genauso sollte man eben nicht die Eltern bedrohen, sondern ihnen wirklich auch etwas als Bonus, als geldwerten Vorteil anbieten, wenn die Kinder rechtzeitig und regelmäßig geimpft sind.
Ich denke, wichtig wäre auch die Aufklärung. Es gehört viel mehr aufgeklärt über die verschiedenen Impfungen und die Auswirkungen der Erkrankungen.
Absolut. Es gibt ein Nachbarland Österreichs, von dem wir bisher nichts zu berichten hatten. Aber jetzt. Das Fürstentum Liechtenstein will jetzt zumindest im 20. Jahrhundert ankommen und den Bereich der Religionen gesetzlich neu ordnen. 20. Jahrhundert werdet ihr gleich verstehen, wenn ich das weiter ausführe. Also 21. noch nicht, aber für ein Fürstentum gar nicht so schlecht. Bisher gilt die katholische Kirche laut Verfassung als Staatskirche und dies soll auch so bleiben, nur sollen andere Religionen auf dieselbe Ebene gehoben werden, zwar nicht als Staatskirche, aber halt bei den Leistungen, die der Staat für sie leistet. Das ist aus unserer Sicht natürlich genau der falsche Weg und hat mit einer Trennung von Kirchen und Staat nichts zu tun. Wir treten ja immer dafür ein, dass die Privilegien und Staatsleistungen reduziert werden, statt für alle angehoben, aber wo wollen sie es halt machen? Es sind nach verschiedenen Berichten derzeit noch etwa 70% der Bevölkerung römisch-katholisch. Die katholische Kirche meint, dass eine gesetzliche Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und Religion einseitig sei, wenn der Staat einfach Gesetze beschließt, und hätte ganz gerne stattdessen ein Abkommen mit dem Vatikan. Also ja, die will Liechtenstein ein Konkordat einreden und davor können wir nur warnen. Ich glaube, das können unsere österreichischen und deutschen HörerInnen gut nachvollziehen.
Sehr schwierig. Also wir wissen auch, was in Deutschland und in Österreich nach den Konkordaten passiert ist. Faschismus, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, für die, die es kurz vergessen haben.
Außerdem meint die katholische Kirche, leider gibt es derzeit keinen zuständigen Bischof. Also soll der Staat jetzt gerade nicht handeln, sondern wirklich warten auf die Einsetzung. Nur wird das Warten vom Vatikan verursacht. Also das liegt im Bereich der katholischen Kirche. Und ja, es ist sehr unklar, was die Kirche will. Wenn es ihnen wichtig ist, dass es einen Bischof gibt als Ansprechpartner, dann sollen sie den einsetzen. Und eigentlich sollte der demokratische Staat da gar nicht darauf warten, weil es ja eigentlich eine gesetzliche Vorgabe ist, die anderen auf dieselbe Stufe zu hängen. Das ist wichtig, um die Gleichbehandlung aller Religionen umzusetzen. Also ein Grundrecht, Religionsfreiheit, das sollte lieber gestern als heute passieren. Also auch wenn wir die Details kritisieren, der Staat hat hier absolut das Recht zu handeln und einen grundrechtskonformen Zustand, in dem die Religionsgesellschaften gleichberechtigt sind, herzustellen. Ein paar geplante Änderungen habe ich in den Artikeln gesehen. Der Religionsunterricht soll nicht mehr durch kirchliche Organe erteilt werden und nicht mehr Pflichtfach sein. Das mit den kirchlichen Organen, wahrscheinlich ist das eine Verbesserung, wenn der Staat nach einem staatlichen geprüften Lehrplan das durchführt. Aber eigentlich sollten es aus unserer Sicht die Religionsgesellschaften bezahlen und nicht der Staat. Nicht mehr Pflichtfach ist super. Bei nur 70% der Bevölkerung von der sogenannten Staatskirche ist das auch sinnvoll. Und es soll eine jährliche Fixzahlung des Staates an die Kirche geben. Das impliziert natürlich, dass es bis jetzt keine Fix-, sondern eine variable Zahlung gab. Offensichtlich einfach alles, was die Kirche wollte. Und jetzt meint diese Kirche, dass sie damit ihre sogenannten Aufgaben nicht erfüllen könne. Es ist natürlich so, in allen anderen europäischen Ländern hat die Kirche eine fixe Finanzierung. Wahrscheinlich in den meisten. In vielen überhaupt keine Staatsfinanzierung, sondern nur Mitgliederfinanzierung. Und siehe da, es geht auch. Also die Kirche muss da nicht am Tropf von Liechtenstein hängen, sondern soll sich mit der Fixzahlung zufrieden geben. Das Gleichziehen der anderen heißt halt natürlich dann auch, dass die anderen dann auch staatliche Zahlungen haben werden. Also die zukünftigen Konfessionsfreien in Liechtenstein werden sicher einige Verbesserungsvorschläge haben. Aber ja, die Kirche kritisiert die Dinge, die in anderen Ländern genauso sind oder sogar noch schlechter für die Kirche und sie regt sich trotzdem auf und meint so nicht weiterarbeiten zu können, ist aber noch nicht bereit, einen Bischof zu schicken und will halt auch ein Konkordat, einen Staatsvertrag mit dem Vatikan, also einem Zweitstaat abschließen, statt einfach zu akzeptieren, dass eine demokratische Gesellschaft Gesetze beschließt.
Ja, wobei, ich meine, die Richtung, die uns natürlich lieber wäre, wäre, dass es tatsächlich eine ordentliche Trennung gibt, dass es für gar keine Religion Sonderrechte gibt. Aber die zweitbeste Lösung ist natürlich eine Art Gleichmacherei zwischen den Religionen, ja, die wir in Österreich auch nicht haben. Das dürfen wir nicht müde werden zu betonen.
Genau. Und mit einem Konkordat würden sie es nicht nur erhalten, sondern ausbauen und mit einem internationalen Vertrag dem demokratischen Prozess entziehen. Ein Problem, das wir auch in Österreich haben, da heißt es auch immer wieder, sorry, das ist ein Staatsvertrag, das kann man nicht einseitig ändern.
Ja, es ist erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein die Kirchen nach wie vor agieren. Ich meine, es ist erstens mal sehr zu begrüßen, dass das Fürstentum da entsprechende Schritte setzt. Das könnte genauso gut auch egal sein, was Liechtenstein macht, aber symbolisch nicht unwesentlich. Die Menschen, die dort leben, tun mir jetzt nicht ganz besonders leid, aber ja, dass sich die Kirche da mehr herausnehmen will, als er irgendwie im 21. Jahrhundert zusteht in einer aufgeklärten Gesellschaft, ist schon, naja, nicht erstaunlich, aber bezeichnend.
Und gleichzeitig nicht einmal in der Lage, einen Gesprächspartner zu schicken.
Ja, es ist ja nicht so, dass sie nicht andere Gesprächspartner hätten. Die Kirche bildet ja trotzdem eine Einheit und ob da jetzt ein Bischof da sitzt oder nicht, es wird ja wohl irgendjemand geben, der ein Verhandlungsmandat hat. Letztendlich, wenn die ein Konkordat wollen, wäre das Konkordat ja auch mit dem Vatikan zu schließen. Also der Gesprächspartner sitzt sowieso in Rom.
Es geht ihnen ja nur darum, ihre Privilegien, die sie heute schon seit Jahrhunderten genießen, dass die nicht beschnitten werden. Sie wollen den mit allen Mitteln halten, diese Privilegien. Und das ist nicht nur in Liechtenstein so, sondern das ist im Grunde überall und vor allem halt in Europa so.
Ja.
Genau. Wobei das Konkordat laut einem Verfassungsrechtler ganz einfach zu kündigen wäre. Kann man einseitig, kann das ein Staat kündigen. Nur tun muss man es wollen.
Das dauert.
Und daran hapert es halt leider.
Ja, da gibt's diese Diskussion, wird ja immer wieder geführt, da gibt's dann wieder andere, die sind der Ansicht, man könne es nicht einseitig kündigen. Ich bin auch der Meinung, dass es möglich sein muss, es einseitig zu kündigen, vor allem wenn der politische Wille da ist, Dinge so herzustellen, wie sie eine große Mehrheit oder vielleicht sogar konsensual hergestellt haben will in dieser Sache. Aber da fehlt in Österreich ja noch einiges dazu.
Ich denke, einerseits ist das ein einseitig benachteiligender Vertrag und somit sittenwidrig. Das wäre ein Ansatz zur einseitigen Kündigung. Wenn man das nicht will, kann man eine Bereitschaft zum beidseitigen Verhandeln herstellen, indem man die Punkte zur Diskussion stellt, die nicht im Konkordat geregelt sind, die darüber hinausgehen und der Kirche in Österreich finanziell zugutekommen. Sowas wie, naja, das Bundesdenkmal muss nicht so viel für kirchliche Gebäude ausgeben, das müsst ihr selbst erhalten. Reden wir mal über Religionsunterricht und festgelegte Theologie-Lehrstühle an staatlichen Universitäten.
Genau.
Ja, da gibt's noch einige Punkte, die da verhandelt werden sollten. Grundsteuerbefreiung der Kirche, warum?
Die Grundsteuerbefreiung existiert für sehr viele Organisationen, Sportvereine, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Sicher, die Kirche ist all das nicht, aber ich hätte beim Thema Privilegien andere Dinge höher priorisiert.
Ja, es war ein Punkt von vielen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe andere Punkte, die man da anführen kann.
Die evangelischen Kirchenaustritte in Österreich sind wieder gestiegen. Sie haben zwar keinen absoluten Rekordwert erreicht, sondern sind knapp darunter unter dem Rekord. Sie sind jetzt an dem Punkt, wo es eventuell gar nicht mehr absolute Rekorde geben wird, auch wenn die prozentualen Austrittszahlen noch steigen. Die evangelischen Kirchen sehen in Österreich verschiedene Bekenntnisse, Augsburger Bekenntnis, helvetisches Bekenntnis und die Methodisten, und sie hatten im Vorjahr über 6000 Austritte. Also der Rekord war im Jahr 2019, das waren 6081 Austritte, und 2023 waren das 6077, also immerhin 4 Austritte weniger. Aber das ist ein höherer Prozentsatz. Die Rekordzahl von 2019 entsprach noch 2,1% der vormaligen Mitglieder, und 2023 ist der Anteil schon 2,3%. Also die Austrittsbewegung verstärkt sich selbst gegenüber diesem speziellen Jahr 2019, als das Feiertagsprivileg fiel.
Ja, vielleicht sollten wir mal beantragen, dass die auf die religiöse Bekenntnisgemeinschaft zurückgestuft werden. Aber bis zu den 17.000 ist es schon noch ein langer Weg, das ist mir schon klar.
Interessant ist, dass sie die neuen Zahlen nicht einmal in ihren Nachrichten ankündigen. Sie stellen die Zahlen still auf die Statistikseite und fertig. In den nächsten Monaten gibt es dann das Amtsblatt mit dem sogenannten Seelenstandsbericht. Also man bekommt es schon irgendwie mit, aber sie haben auch als kleine Kirche dieses Amtsverständnis, dass sie diese Statistiken haben und melden müssen. Aber verglichen mit den katholischen Austritten, die tagelang Thema in den Medien sind, ist das auffällig an der Grenze zur Geheimhaltung.
Ja, immerhin veröffentlichen sie es und immerhin entgeht es deinem geschulten Auge nicht, dass sich da etwas geändert hat, muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, menschlich natürlich nachvollziehbar, dass man diese Zahlen nicht an die große Kirchenglocke hängt, sondern irgendwo versteckt. Ich glaube, sie würden es am liebsten ganz geheim halten, aber natürlich kommen ja mit der genauen Zählbarkeit sehr viele Vorteile auch mit für die Kirchen, nämlich speziell was das Einheben des Kirchenbeitrags auch betrifft, und da würden sie dann wahrscheinlich ungern darauf verzichten wollen. Also muss da eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag gelegt werden.
Zur Erinnerung, 2019 gab es dieses Karfreitagsurteil. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Republik Österreich mitgeteilt, dass das nicht geht, dass sie einfach nur jemanden nach bestimmten Ritualen taufen und diesen Personen dann basierend auf dieser Zugehörigkeit, auf dieser Taufe, ein zusätzlicher bezahlter Feiertag zusteht. Das hätte die Republik Österreich von selber auch wissen können, aber das musste halt von einem internationalen Gericht festgestellt werden. Also das war das Jahr mit dem bisherigen Rekord an Austritten, und diesen Rekord haben sie gerade so nicht erreicht. Wo aber ein absoluter Rekord erreicht wurde, ist die Abgangsrate. Die gesamten Abgänge bestehen ja nicht nur aus den Austritten, sondern auch dem Defizit zwischen Taufen und Sterbefällen. Es sind mehr evangelische Leute gestorben, als neu getauft wurden, und das ist eben die zweite Komponente. Das bedeutet, diese Abgangsrate, die eben auch steigt und steigt und steigt, die hat im Vorjahr, also 2023, jetzt zum ersten Mal 3% des vormaligen Wertes erreicht. Also 3% der evangelischen Kirche in Österreich sind in diesem einen Jahr verloren gegangen. Wenn sie jetzt 33 Jahre genauso viele Abgänge hätten, dann haben sie am Ende keine Leute mehr. Das wird natürlich so nicht passieren. Einerseits steigt die Abgangsrate, das heißt, es wird in den nächsten Jahren noch schneller gehen. Andererseits wird natürlich von einer niedrigen Basis schwer sein, noch so viele Austritte zu erreichen.
Aber der Weg in die Bedeutungslosigkeit ist für diese Kirche vorgezeichnet.
Ja, wenn sie überhaupt jemals noch in den letzten Jahren irgendetwas Relevantes beigetragen hat. Was du gesagt hast, aber zu den Austritten nach 2019 ist natürlich spannend. Das heißt, es legt den Verdacht nahe, dass tatsächlich Menschen ausgetreten sind, weil sie einen Feiertag oder zwei Feiertage weniger haben. Es wird sicher die eine oder andere Person geben, die tatsächlich wegen diesem Feiertag noch dabei geblieben ist und sie dann gedacht hat, naja, wenn das so ist, dann lasse ich es auch gut sein. Ja.
Wenn sie nicht mal das schaffen. Aber das sind nicht die einzigen Statistiken, über die wir berichten wollen.
Ja, weil im Gegensatz zu den evangelischen Gläubigen in Österreich wächst die katholische Kirche weltweit. Das wurde jetzt veröffentlicht für das Jahr 2022 vom Zentralamt für kirchliche Statistik im Jahrbuch für 2022 vom Vatikan Verlag LEV. Kann man sogar im Buchhandel kaufen. Ja, also angeblich steigen die Zahlen der Katholiken weltweit, und zwar im Jahr 2022 auf 1,39 Milliarden Gläubige. Im Vergleich dazu geht heute hervor, dass die Mitgliederzahl besonders natürlich in Afrika wächst, und zwar um 3%. Jeder fünfte Katholik kommt mittlerweile aus Afrika. Europa bleibt mit der Zahl gleich, mit der Mitgliederzahl mit 286 Millionen Gläubigen. Das ist ein Plus von 0,9%, beziehungsweise 0,6% gab es auf den Kontinenten in Amerika und Asien. Also sie steigen. Warum steigen sie? Ich sag jetzt einmal, nicht weil jetzt so viel sich freuen, Katholiken sein zu wollen, sondern sie steigen ja genau dort, wo die geburtenstarken Länder sind, also in Afrika. Und dort wird jedes katholische Paar sein Kind taufen lassen. Und deswegen steigen die Katholikenzahlen.
Also, das heißt, es ist, wir wissen nicht, ob der Anteil im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, also der relative Prozentwert, der Anteil der Katholikinnen und Katholiken auch steigt, sondern wir kennen nur die absoluten Zahlen, oder?
Wir kennen die absoluten Zahlen, aber die Geburtenrate ist höher als die Rate der Katholiken. Also die Steigerung der Geburtenrate ist höher als die Steigerung der Katholikenrate.
Das gibt etwas Hoffnung.
Ja. Was man natürlich auch bedenken muss, ist, dass jeder gezählt wird, der einmal in seinem Leben von einem Priester Wasser über den Kopf geschüttet wurde, weil es in diesen Ländern ja keine Möglichkeit des Austritts, keine offizielle. Und es gibt natürlich auch keine Kirchensteuer oder Kirchenbeitrag. Das heißt, es besteht auch nicht die Notwendigkeit auszutreten. Wenn jemand nicht gläubig ist oder mit der Kirche nichts zu tun haben will, geht er einfach nicht hin. Gezählt werden aber die Getauften. Das bedeutet, diese Zahlen, die wir haben, zeigen einzig und allein auf, wie viele Menschen getauft wurden. Das hat nichts damit zu tun, wie viele Gläubige es gibt. Aber die Kirche beruft sich natürlich auf diese Zahlen, weil sie ja schön sind, weil sie ja so schön hoch sind.
Ich würde sogar anführen, dass die offizielle Doktrin der katholischen Kirche ist, dass alle katholisch Getauften bis an ihr Lebensende und darüber hinaus katholisch sind. Sie akzeptiert den Ländern, die so einen Verwaltungsakt kennen, den Austritt, aber nur in Bezug auf manche Folgen wie den Kirchenbeitrag. Aber sie weigert sich zum Beispiel, persönliche Daten zu löschen, worauf man laut DSGVO ja Anspruch hätte. Jedenfalls geht aus diesem Dogma hervor, dass der Vatikan nicht unbedingt den Austritt anerkennt und vielleicht auch in Österreich Ausgetretene, die getauft sind, trotzdem noch als Katholiken zählt. Dass die Anzahl in Europa nicht fällt, das könnte damit zusammenhängen.
Das kann ich so nicht sagen, das weiß ich nicht, ob es mitzählt oder nicht, aber sie sind einfach, das sind Fake-Zahlen. Wie gesagt, das ist nur die Zahl derer, die getauft wurden und nicht der Gläubigen. Auch wenn der Vatikan das nicht anerkennt, einen Austritt, oder wenn jemand sagt, er glaubt gar nicht, dann dürfen sie die Babys auch nicht taufen. Dann dürfen sie nur die taufen, die dem zustimmen. Und ein neugeborenes Kind, ein Säugling, kann dem nicht zustimmen. Also ist es ein Unding, sie bis zum Tod als Katholiken zu führen, auch wenn sie gar nicht gläubig. Aber so ist es halt leider. Wir können es nicht ändern. Und solange es in diesen Ländern keine offiziellen Statistiken gibt, also offiziellen Möglichkeiten des Austritts, werden wir diese Fantasiezahlen weiter jedes Jahr bekommen. Und sie werden jedes Jahr steigen, weil eben gerade in Afrika oder auch in Asien halt die Geburtenraten hoch sind und die Leute halt ihre Babys taufen lassen. So schaut es leider aus.
Solange sie sie noch taufen lassen.
Wie gesagt, also solange es noch Katholiken gibt, die Kinder bekommen, werden sie sie taufen lassen, leider. Zumindest in diesen Ländern. Im Gegensatz zu den Katholikenzahlen gehen aber die Priesterzahlen zurück weltweit. Das ist auch, finde ich, sehr interessant. Es ist zwar nicht hoch, ja. Es sind nur 0,03% dieser Rückgang. Aber der Rückgang ist in Europa mit 1,7% am höchsten. Und in Afrika dafür wieder wächst die Zahl der Priester um 3,2%. In Asien wächst er um 1,6%. Und ja, da sieht man halt wieder daran, warum wächst er. Erstens einmal natürlich werden die Menschen dort gläubig erzogen, wenn sie getauft wurden, mit dem Einverständnis der Eltern. Und was meiner Meinung nach noch dazu kommt, ist, ein Leben als Priester bedeutet für viele das Entkommen aus der Armut. Weil sie dann von der Gemeinde im Grunde ihr Gehalt bekommen, ihr Geld bekommen. Sie können damit auch ihre Familien unterstützen. Und das ist mit Sicherheit ein Anreiz, auch Priester zu werden. Also, wie gesagt, trotz allem gibt es einen minimalen Rückgang der Priester. Wo es auch einen Rückgang gibt, ist bei den Priesterseminaren. Da werden die Priester ausgebildet. Da gibt es auch einen Rückgang. Und zwar um 1,3% im Vergleich zum Jahr 2021. Und erneut lag Europa da wieder in Führung mit minus 6%. Also sie haben um 6% weniger Priesteranwärter als noch im Jahr davor.
Ja, das ist schon richtig wenig dann.
Ja, Afrika steigt wieder, aber auch nicht besonders stark. Weltweit besucht fast jeder Dritte ein Seminar in Afrika.
Ich bin gespannt, wie viele europäische Menschen austreten, wenn es den ersten Papst aus Afrika gibt. Stichwort Alltagsrassismus.
Oh ja, das wäre sehr interessant. Das wäre sehr interessant. Vielleicht, wie heißt der Kardinal Sarah? Ja, und dann die Ordensleute, die gibt es auch noch. Und auch da gibt es einen Rückgang um 1,6% insgesamt auf 599.228 Ordensleute, also Frauen und Männer. Afrika gab es wieder natürlich einen Zuwachs von 1,7% und Europa hat 3,5% weniger Ordensleute. Auch in Süd- und Mittelamerika war ein Minus von 2,5%, in Nordamerika minus 3% und Ozeanien minus 3,6%. Also man sieht, die Orden sterben nicht nur in Europa oder in Österreich, sondern weltweit gehen die Ordensleute zurück und die werden sich auch nicht mehr erholen, egal was sie tun, egal welche Konzepte sie auf den Weg bringen. Ich habe heute gelesen von einem Kloster in Deutschland, das Wellnessangebote anbietet mit Tautreten in der Früh und Seelsorgegespräche und ich weiß nicht, was noch alles. Ja, die Leute fahren da natürlich hin, die machen dort Urlaub oder sind ein Wochenende dort, um sich zu erholen, aber haben deswegen trotzdem nicht mit der Kirche zu tun und werden deswegen auch nicht in den Orden eintreten. Also da stirbt die Kirche auch langsam, aber das sogar insgesamt weltweit. Ja, das war meine Ausführung zur angeblich wachsenden Kirche weltweit.
Ja, danke fürs Aufbereiten, dass nicht immer nur ich Statistiken vorlese. Ist sicher eine Verbesserung für die ZuhörerInnen.
Da bin ich ja so wie du.
Ja, das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Vielleicht wollt ihr auf der Plattform, wo ihr das hört, eine nette Bewertung mit Text dalassen, damit dieser Podcast auch anderen empfohlen wird. Natürlich könnt ihr ihn auch teilen und im Web und in der Signalgruppe oder per E-Mail kommentieren. Alle Infos sind in den Shownotes. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.